Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, sagst du immer so schön, Yannick. Die Sonne lacht gerade nicht mehr so richtig, dafür aber unser Podcast-Herz, weil wir heute wieder eine Interviewfolge mit spannendem Gast am Start haben. Yannick, du darfst natürlich selbst aber auch nicht fehlen. Hi Yannick, schön, dass du da bist.
Hi Pascal. Ja, du sagst es, wir haben uns ja in der letzten Folge schon so ein bisschen gespoilert, dass wieder eine solche Interviewfolge anstehen könnte. Und so ist es natürlich heute auch. Unser Gast, der uns heute beehrt, begleitet uns schon eine ganze Weile in unserem Automotive-IT-Kosmos. Ja. Wir hatten ihn tatsächlich schon einige Male für den Podcast angefragt, da hat er aber gerade den Job gewechselt. Darüber werden wir natürlich heute auch noch sprechen. Nun haben wir aber wieder zusammengefunden und wir freuen uns heute auf Michael Mahr von Audi.
Ja, du sagst es, ich freue mich genauso wie du. Wir sind ihm in den letzten 2-3 Jahren einige Male über den Weg gelaufen und hätten natürlich auch schon, ja, vielleicht auch ein wenig früher, du hast es gerade schon gesagt, mit ihm vielleicht auch mal einen Podcast geführt. Aber genau das werden wir heute mit ihm besprechen, was da für ein Jobwechsel anstand. Ich kann es schon sagen, das war im Prinzip der Wechsel vom Volkswagen UK CIO, in der Rolle haben wir ihn kennengelernt, jetzt zu Audi als Head of IT Portfolio und Enterprise Architecture. Da interessiert mich natürlich erstens, wie passt das auf die Visitenkarte, aber zweitens, was verbirgt sich am Ende auch dahinter? Und all das erklärt uns natürlich am besten Michael selbst. Hi Michael, schön, dass du da bist und schön, dass du heute mit uns im Podcast gemeinsam hier deine Geschichte erzählst.
Hallo Pascal, hallo Yannick, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns. Michael, wir starten, wenn du unseren Podcast kennst, die Interviewfolgen immer mit einer Frage. Und wenn du da jetzt mal dir vielleicht die letzten Folgen oder Interviews mal angehört hast, dann bist du vielleicht ein bisschen darauf vorbereitet. Ich bin gespannt, wie du die Frage beantwortest. Wer ist eigentlich Michael Mahr?
Die kann ich ad hoc beantworten. Dr. Michael Mahr ist ein renommierter Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Er hat zahlreiche bahnbrechende Forschungsarbeiten veröffentlicht und ist international bekannt für seine Beiträge zur Entwicklung von intelligenten Systemen.
Ja, das hast du abgelesen.
Das war natürlich jetzt etwas, das habe ich abgelesen. Aber es war nicht nur abgelesen, es ist halluziniert und auch nicht von mir, sondern von ChatGPT. Ich habe nämlich heute mir mal den Spaß gemacht zu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Musste ein bisschen mit den Prompts spielen, aber das bin nicht ich und interessanterweise, die Person gibt es nicht. Ich habe heute noch mal eine halbe Stunde benutzt, um diesen Michael Mahr zu finden. Es gibt niemanden, der auf diesem Gebiet unterwegs ist und forscht. Von daher, es gibt Zahnärzte, Neurologen, Psychologen, Forscher, Molekularzellbiologen, Wealth Management bei der Credit Suisse in Australia, aber niemand, der in dem Bereich ist. Von daher muss ich dann doch meine Definition ranholen.
Ja, wie lautet die?
Die lautet eigentlich mal, wer ist Michael Mahr? Ja, ich glaube, man von drei Seiten kann man mich sehen. Einerseits beruflich würde ich mich sagen, ich bin ein digitaler Möglichmacher, weil ich liebe es im digitalen Bereich, Dinge umzusetzen, Dinge zu gestalten, machen. Aber es gehört ja immer auch die private Seite dazu. Und da kommen die anderen zwei Seiten rein. Privat als ja Familienvater von drei Kindern. Und die fordern mich durchaus auch in meiner Freizeit, aber dann kommen auch noch Themen dazu, wenn dann noch die Zeit ist für gewisse Hobbys. Das Thema Dinge möglich machen aus dem Beruf spannt hier so ein bisschen rüber, denn ich liebe es, Dinge wirklich zu schaffen, also sei es irgendwie Häuser sanieren, Autos restaurieren, im Rettungsdienst zu fahren, also wirklich anfassbar Dinge zu machen, schaffen und dann stolz darauf zurückzublicken. Das, glaube ich, würde mich am besten beschreiben.
Ja, cool. Also spannende Beschreibung. Ich glaube, und da möchte ich jetzt allen anderen Interviewgästen, die wir bisher hatten, überhaupt kein Unrecht tun und schon gar keinen Wettbewerb aufmachen. Aber ich glaube, das war bislang die sowohl natürlich kreativste Antwort auf die Frage, am Anfang mit ChatGPT. Vielleicht kommen wir im Laufe des Tages, also im Laufe des Gesprächs ja auch noch ein bisschen auf das Thema KI, was natürlich schon spannend ist, was man sich da manchmal auch zurecht halluziniert. Wir kennen das natürlich aus dem Journalismus auch, wenn wir versuchen, das Ganze nutzbar zu machen. Und vielleicht auch die Dinge, auf die man da aufpassen muss. Auf der anderen Seite sagst du ja selbst, Möglichmacher. Das heißt, es geht natürlich auch gerade darum, solche Technologien auch irgendwo einzusetzen und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch irgendwo ranzugeben, an die Hand zu geben. Ich glaube, über all das werden wir heute sprechen und hoffentlich auch die Gelegenheit haben, zum Beispiel auch die private Seite ein kleines bisschen abzubilden. Du hast von Autos gesprochen. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, das musst du mich korrigieren, sind es Land Rover, Range Rover?
Es ist sehr gut erinnert. Es ist tatsächlich ein Land Rover, den ich mir aus dem Ausland mitgebracht habe. Meine Frau sagt zwar immer, ob es nicht auch was Kleineres getan hätte, was ich mir als Andenken an meine Zeit in UK mitbringen hätte können, aber es ist ein Land Rover.
Ja, aber wir reden da über so einen Klassiker, oder?
Natürlich, über einen ganz alten Series 2A Land Rover von 1967, den ich selbst mit repariere, schraube, Hinterachsen aus- und einbaue. Also ja. Das muss man aber auch können bei den englischen Fahrzeugen. Da ist das Spaltmaß noch nicht im Vordergrund gestanden.
Ja, nee, das auch noch kein Retrofit auf Elektromotor, ja.
Um Gottes Willen, nein, da werkelt der schöne alte Vierzylinder, 2,25 Liter Benziner noch drin. Wobei, ich muss gestehen, es ist wie mit manchen Tierarten. Einer allein hält sich schlecht. Deshalb habe ich sogar einen zweiten mitgebracht mit einem V8-Motor von 84. Also beides Klassiker. Aber jetzt stehen zwei Land Rover als Erinnerung an die Englandzeit hier in der Garage.
Genau, an Erinnerung an die Englandzeit ist ein gutes Stichwort. Da sprechen wir später drüber. Das war ja im Prinzip auch die Rolle, die du inne hattest, als wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren. Seitdem sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen. Deswegen auch nochmal freut es uns auch sehr, dass du heute auch diesen Schabernack mit uns mitmachst. Hast du in den letzten Jahren ja schon einige von unseren Ideen auch wirklich mit begleitet. Das freut uns natürlich. Aber Michael, wir fangen vorne an, weil wir wollen jetzt nicht zum Start weg so ein bisschen springen. Wir hoffen, dass wir vielleicht gerade ein bisschen den einen oder anderen Zuhörer ein bisschen neugierig gemacht haben, bis zum Ende dran zu bleiben. Aber wir wollen natürlich vorne starten und wir starten mal mit deiner beruflichen Karriere im Prinzip mal mit dem Studium. Du hast, man kann sagen, Wirtschaftsingenieur studiert oder das trifft es wahrscheinlich. Ich glaube, der Begriff an der FAU Erlangen-Nürnberg war eher dann englisch geprägt, aber ich habe es jetzt mal als Wirtschaftsingenieur übersetzt. Wie bist du da reingeraten? Wie kam die Entscheidung für das Studienfach? Woher kam die Affinität oder vielleicht auch Technik und Business miteinander zu verbinden? Das kann man ja schon beim Wirtschaftsingenieurstudium so ein bisschen rauslesen.
Ja, auf jeden Fall. Also Anschluss hat tatsächlich damals ein guter Kollege genommen, der in der Automobilindustrie gearbeitet hat bei BMW in der IT. Und der meinte damals, Mensch, da gibt es so ein Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Es ist echt interessant, da kombiniert man beides, sowohl Ingenieur als auch eben die Betriebswirtschaft. Guck dir das doch mal an. Und die können wir auch immer brauchen in der Automobilindustrie. Interessanterweise hat er mich damals nicht auf den Wirtschaftsingenieur hingewiesen. Sonst wäre ich wahrscheinlich eher in Richtung Wirtschaftsingenieurwesen abgebogen. Denn ich war, ja, seitdem ich 16 Jahre alt war, bei uns in so einem lokalen Mediamarkt in der PC-Werkstatt und habe da wirklich die PCs repariert, Windows neu installiert, Treiber noch aufgesetzt. Das waren die Zeiten, da konnte man mit diesen Dingen noch schön Geld verdienen, weil Windows alle Nase lang gezickt hat. Aber so bin ich zum Wirtschaftsingenieurstudium gekommen. Wirklich durch den Tipp und dann durchs Beschäftigen mit der Materie gesagt, Mensch, klappt eigentlich, interessieren mich beide Sachen.
Ja, genau, das ist ja dann, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, die du gerade schon dann ein bisschen mit beantwortet hast. Jetzt hast du natürlich aber dann eine Karriere in der IT gemacht oder vor allem im IT-Management im Prinzip. Das heißt, dann die Frage, woher kam denn dieser IT-Fokus? Aber du hast ihn gerade eben schon ein bisschen beantwortet. Das heißt, das Interesse daran war auch im Prinzip vorher schon da.
War immer schon da. Als wir damals, ich erinnere mich noch, da bin ich frisch in die 5. Klasse gekommen ans Gymnasium, da haben wir uns zu Hause entschieden, dass es einen ersten PC geben soll. Das wollten wir damals den 486er bestellen. Also ich bin noch nicht ganz so alt, wie man daran sieht. Ich war erst in der 486er Generation angefangen und dann hat uns der Hersteller über irgend so ein spezielles Vorabprogramm, nennt Pentium 133 zugeschickt für einen geringen Aufpreis. Und das war halt damals so ein bisschen das große Einstiegstor für mich, mit Modem dann die große Welt erkunden. Und da ist wirklich diese Faszination für Internet, PCs, EDV, auch Netzwerk gelegt worden. Und über Ferienjobs dann eben im besagten Mediamarkt oder auch in dem Netzwerk Haus haben wir dann Schulen verkabelt, damals noch über diese BNC-Ringverkabelung. Das hat Spaß gemacht. Warum ich dann im Studium nicht tatsächlich Wirtschaftsinformatik gegangen bin, ich frage es mich bis heute, aber damals in die Richtung geschickt worden, Wirtschaftsingenieur ist doch was Interessantes. Leistungskurs Physik und Wirtschafts- und Recht hat da auch perfekt gepasst, dann war es keine Frage. Wirtschaftsingenieur soll es sein, ja.
Ja, Michael, du hast ja, was ich ganz spannend finde bei dir auch, relativ früh, auch dann schon während des Studiums, ja auch begonnen, so ein bisschen in den Bereich den Consulting, Beratungstätigkeiten einzusteigen. Du warst IT-Consulting-Freelancer ab 2009, hast aber auch schon so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert, also so ein bisschen Entrepreneurship sozusagen geschnuppert. Ganz spannend ja eigentlich, dass man das so frühzeitig beginnt. Also der klassische Weg ist ja, man geht vom Studium in den Konzern oder erstmal in eine größere Firma und sagt dann, okay, jetzt reicht es mir, jetzt muss ich irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen. Aber du, bei dir war es fast so ein bisschen der umgekehrte Weg. Du warst relativ frühzeitig schon selbstständig unterwegs. Wie kam das? Wie kam das zustande? Wo kam die intrinsische Motivation her, da schon so früh, auch während des Studiums, schon sozusagen auf eigenen Beinen zu stehen?
Es war weniger das auf eigenen Beinen stehen, sondern eher der Antrieb, was Neues auszuprobieren, Dinge wieder möglich zu machen. Und das während dem Studium habe ich halt einfach gemerkt, ja, das Studium läuft nebenher und ich kann das relativ auch ein bisschen runterfahren von der Vorbereitungszeit. Die Noten bleiben auf einem sehr guten, auf einem sehr guten Level. Da muss irgendwie noch mehr gehen, links und rechts. Und deshalb habe ich mich dann für das Thema als erstes mal für das Thema Startups interessiert. Das war noch lange vor diesem ganzen Startup-Hype. Also damals hieß es halt einfach, naja, wir gucken mal, ob man irgendein Unternehmen hochziehen kann. Es gab damals Business-Wettbewerbe, auch vom Land Bayern mit Förderpreisen ausgezeichnet. Da winkte eine schöne Prämie. Wir haben am Ende vom Tag auch einen zweiten Platz, den ersten Platz sogar in dem Wettbewerb erhalten für die ersten Ideen. Und das waren aber nur so Konzepte, die wir uns ausgedacht haben, aber schon wirklich auch Konzept, Software, Hardware definiert haben. Das war, unsere Idee war Print and Pretzel. Du gehst als Student über Nacht her, lädst auf eine Plattform dein Skript hoch und bei einem anderen Student druckst das dann mit einem Tintenstrahldrucker aus und frühmorgens kannst du es dann in der Bäckerei abholen. Das waren noch die Zeiten, wo man im Copyshop als Student hunderte Euros gelassen hat für ein farbig ausgedrucktes Skript. Mhm. Und als diese Idee so toll eingeschlagen ist, haben wir auch gesagt, müssten wir eigentlich deutlich mehr machen. Und zwei Kollegen waren da schon unterwegs mit einer eigenen Firma, in die ich dann einsteigen durfte. Und da habe ich dann auch wirklich echte, heute würde man sagen, Startup-Luft geschnuppert, denn wir haben Beamer-Selbstbauteile verkauft. Also ihr konntet bei uns wirklich einen kompletten Beamer-Baukasten kaufen, waren in der PC-Welt auf mehreren Seiten innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Ja, haben dann das Ding immer weiterentwickelt, HD-ready gemacht, bessere Optiken rein, dabei aber etwas den Markt außer Acht gelassen. Und das sind auch so Learnings, die man dann schafft im Startup-Bereich. Nur weil man selber vom Produkt top überzeugt ist, heißt es nicht, dass der Markt es auch am Ende kauft. Gerade auch, wenn Plasmafernseher und industriell gefertigte Beamer immer günstiger werden, weil die einfach unsere Marge genommen haben.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, du warst sozusagen noch gar nicht in diesem Startup-Hype schon mit dem Thema Startup beschäftigt oder warst sozusagen mittendrin. Wir haben ja in unserem Podcast, in unserer Podcast-Reihe viele InterviewpartnerInnen, die ihrer Zeit voraus sind mit dem, was sie tun. Also wir hatten zum Beispiel in der letzten Folge Daniel Kirchert, den Byton-Gründer, der natürlich schon sehr früh sich mit dem Thema China beschäftigt hat und da sozusagen vor dem, in Anführungszeichen, Hype schon viele Erfahrungen gesammelt hat. Du jetzt vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Startup, das natürlich in der Autoindustrie gerade so Mitte des letzten Jahrzehnts ganz stark aufgekommen ist. Jeder wollte eigentlich wie ein Startup funktionieren. Vieles wurde auf den Kopf gestellt, vieles wurde neu gedacht. Aber wie war das denn so, ja, in den 2000ern, als du dann so ein bisschen auch da angefangen hast, da in diese Welt reinzuschnuppern? Wie wurde das damals auch vor allem in Deutschland wahrgenommen, dieser Startup-Spirit, der ja erst, wie gesagt, ein paar Jahre später so richtig zum Blühen gegangen ist?
Also ich würde sagen, dass das System Deutschland mit allen Ausprägungen konnte mit uns als Startup nicht wirklich was anfangen. Das hat angefangen mit, welche Rechtsform sollen wir eigentlich wählen? Dann mussten wir beim Steuerberater die ganzen Steuererklärungen machen. Ich glaube, teilweise ist ein Drittel unserer Arbeitszeit im Monat draufgegangen, die ganzen Buchungen zu machen, weil dich das einfach massiv überfordert als kleines Startup. Und dann kommt es dazu, du vertreibst Elektrobauteile für einen Beamer. Deshalb sind wir sofort drin gewesen in diesem ganzen Thema Elektronik, Recycling, Verordnungen, erneuerbares oder Batteriegesetz. Wir mussten uns bei Behörden registrieren, die einen riesen Aufwand und einen riesen Apparat hatten. Und wir waren zu dritt. Und da war einfach ein massives Kräftemismatch im Spiel und wir haben viel gekämpft und vielfach auch, ja klar, es gab auch mal eine Abmahnung, weil irgendwo auf der Webseite wieder irgendwo was stand, was jetzt nicht der aktuellen Gesetzessprechung entsprach. Und da haben wir wirklich viel Zeit investiert und gekämpft. Und ich glaube, das ist heute ein Stück besser. Es gibt viele Vorlagen. Es gibt vielfach, wo man sich auch Rat holen kann. Wie habt ihr denn das gemacht in diesen Inkubatorenzentren? Man muss nicht mehr selber die komplette Learning Path durchlaufen.
Aber hast du von dieser Zeit jetzt für deinen Job heute oder vielleicht in den letzten 10 Jahren auch profitieren können? Man spricht ja immer gerne auch von diesem Startup-Mindset, dass man vielleicht in solchen Phasen auch gewinnt. Oder warst du eigentlich in der Phase aufgrund dieser bürokratischen Hürden, die natürlich damals noch, du hast es gerade gesagt, noch deutlicher zu spüren waren als vielleicht heute, hat dich das so frustriert, dass du sagst, ja, aus dieser Zeit habe ich viele Learnings gezogen, aber konnte gar nicht so viel mitnehmen, weil es wirklich dieser bürokratische Überbau mich da vielleicht auch so ein bisschen in diesem Mindset auch gehemmt hat vielleicht?
Also Learnings habe ich genügend rausgezogen. Das prägt mich auch heute aus Mensch. Ich gehe jetzt nicht her und sage so, wäre es denn möglich, das umzusetzen, sondern eigentlich eher so diese Denke, was braucht es denn, um das umzusetzen? Und ich glaube, was ich mir bis heute erhalten habe, ist ein gesundes Bewusstsein für jede Entscheidung, jede unternehmerische Entscheidung ist irgendwo ein Risiko. Wir können keine Entscheidung treffen, die nicht auch ein gewisses Risiko hat. Ich gehe heute vor die Straße, Risiko ist, ich werde vom Auto angefahren. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat irgendwo ein Risiko. Und ich glaube, wir müssen auch im Unternehmertum wieder mehr lernen, auch in den großen Unternehmen bewusst Risiken einzugehen. Damit meine ich jetzt nicht Gesetze brechen oder irgendwas Unethisches zu tun, aber auch mal jede Investitionsentscheidung kann gut gehen, kann sich auszahlen, aber auch nicht. Und da müssen wir, glaube ich, wieder deutlich mutiger werden. Und das habe ich mir behalten. Also mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen. Wir haben damals vielleicht das kurze Beispiel noch von unseren Eltern jeweils 100.000 Euro Kredit aufgenommen, um in unser Startup Geld zu bekommen. 300.000, 3x 100.000 waren das grob. Und wenn du dir als Student, wo 100 Euro schon verdammt viel Geld ist, 100.000 von deinen Eltern aufnimmst, die teilweise das noch als Darlehen mit Beleihung des Wohnhauses gemacht haben bei einem Kollegen, dann ist das echt ein hohes Risiko. Und wenn du dann dieses Geld nimmst und 80.000 Euro nach China runter überweist, in der Hoffnung, dass dafür Controllerboards bei dir ankommen, dann glaube ich, braucht mir niemand was über Risikoappetit erzählen. Denn die Wochen, bis diese Pakete ankamen, wir aufgemacht haben, da waren wirklich diese Controllerboards drin, die möchte ich nicht nochmal durchleben.
Da geht dir der Allerwerteste auf Grundeis, ne? Wenn du da die Bestellung rausschickst und mal guckst, ob das irgendwie auch wieder zurückkommt. Ne?
Kann man so sagen. Wir haben den Kollegen, den Sachbearbeiter da unten versucht, über die Freundschaftsebene zu packen. Hey, you're our friend, we are best friends and come to visit us. Und in der Hoffnung, dass uns der einfach nur diese Controllerboards schickt. Aber er war uns wohlgesonnen und sie sind angekommen. Aber ja, das sind unangenehme Tage und Wochen.
Ja, aber ich finde das eine spannende Perspektive, gerade was du sagst, weil du gesagt hast, du würdest dir wünschen, man hätte manchmal ein bisschen mehr Risiko. Jetzt ist man natürlich gerade ganz grundsätzlich, vor allem in der Automobilindustrie, aber eigentlich ganz grundsätzlich in der Industrie natürlich gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, was überall alles auf der Welt gerade passiert, was sämtliche Branchen in den letzten 3-4 Jahren eigentlich irgendwo im Griff gehabt hat. Das ist natürlich aber gerade so eine Phase, wo man schon sehr stark wahrscheinlich bei jedem Projekt irgendwo auf einen Return on Invest irgendwie schielt und wahrscheinlich irgendwie jetzt gerade nicht so risikofreudig ist, ne? Wie vermittelt man das denn auch in so einem Unternehmen oder in so einem, wie kann man versuchen oder wie versuchst du in deiner täglichen Arbeit eigentlich irgendwo so ein bisschen dieses Risiko trotzdem gehen zu können?
Ich finde, dass sich das gar nicht ausschließt, denn einen guten Return on Invest, Return on Sales oder so kann ich auch bekommen mit oder auch ohne Risiko. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich mich dafür entscheide, künstliche Intelligenz in irgendwelchen Prozessschritten einzuführen, dann kann genau das ja dazu beitragen, Einsparungen zu erzielen oder auch einen besseren Return on Invest zu erzielen. Also es ist ja nicht entweder oder. Ja. Ich muss aber an der Stelle mutig sein und auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, dass vielleicht, wir haben es am Anfang gesehen, dass eine KI auch halluzinieren kann. Und das sind eben so Sachen, wo ich sage, ich sehe das nicht entweder oder, sondern gerade jetzt, weil eben die Situation so ist, wie du sie beschrieben hast, Pascal, glaube ich, braucht es deutlich stärkeren Mut, wieder nach vorne zu gehen und auch Mut, Entscheidungen zu fällen. Ich erlebe oft, leider sehr oft, auch im Umfeld, Freundeskreis, wenn wir über Dinge sprechen, über Produktteams sprechen, ich erlebe sehr oft in vielen Unternehmen so eine, ich nenne das immer eine agile Basisdemokratie. Also wir sind sehr stark dahin gekommen, dass wir sagen, ja, agile Produktteams braucht's, und ich bin absoluter Verfechter und Anhänger von Agilität, von agiler Arbeitsweise. Aber es darf nicht falsch verstanden werden, dass jetzt im Team jeder das What definiert und das Thema nicht gemacht wird, weil ich habe ja noch nicht mitdiskutiert. Agilität ist ja auch ganz klar, ein Product Owner gibt vor, was getan wird, das Team sagt, wie es getan wird, aber es gibt keine große Diskussion eigentlich. Was ich sehr oft eben erlebe ist, naja, jetzt diskutieren wir mal alles und überhaupt und stellen alles in Frage. Und auch da kannst du im ganz Kleinen sehen, dass uns manchmal der Mut wieder fehlt zu sagen, stopp, ich bin der Product Owner, ich gebe das Wort vor, so wird es jetzt gemacht und zwar auch in dieser Reihenfolge, denn ich kenne den Markt.
Ja, spannend, ist natürlich auch am Ende eine Führungsfrage, da kommen wir bestimmt nachher noch hin, wenn wir nämlich im Laufe deiner Karriere dann irgendwann auch so zu den ersten Führungsrollen kommen. Wenn wir mal wieder ein bisschen zurück auf deinen Werdegang schauen, wir sind ja gerade schon so ein bisschen eigentlich, ja, wir reden gerade schon so ein bisschen über so einen Status Quo, über das, was dich auch heute auszeichnet, was deine Gedanken sind. Wir wollen natürlich im Prinzip da starten, wo du, sagen wir mal, so richtig deine Karriere gestartet hast. Es ist im Großen und Ganzen immer noch derselbe Arbeitgeber, den du heute hast. Das ist nämlich der Volkswagen-Konzern. Ja, keine Seltenheit wahrscheinlich, dass man in den Volkswagen-Konzern einsteigt und dort fast 15 Jahre später immer noch unterwegs ist. Aber vielleicht nimmst du uns mal mit auf deine Reise, wie es dich dann am Ende dann tatsächlich zu Volkswagen verschlagen hat, was ja eigentlich auch gar nicht, wenn man mal überlegt, wo du herkommst, und du kannst keinen Hehl daraus machen, dass es Niedersachsen und Wolfsburg nicht ist. Ja? Wie hat es dich dann am Ende eigentlich dann zu Volkswagen verschlagen?
Ganz simpel extern beworben. Ich wollte nach dem Studium, in dem Jahr, ich habe es ja angedeutet, wo ich vieles parallel gestartet habe, dachte ich mir, ich bin noch nicht wirklich so am Ende der Fahnenstange der wissenschaftlichen Ausbildung angekommen. Das Studium war interessant, hat mich jetzt aber auch nicht allzu sehr gefordert. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Die Promotion würde ich gern noch draufsetzen. Und habe mich deshalb bewusst entschieden zu sagen, ich möchte gerne industrienah promovieren bei einem Automobilunternehmen. Warum Automobil? Ja, ich würde unsere Familie so als die klassischen Petrolheads bezeichnen. Autos waren immer schon, gehörten seit der Kindheit dazu, über meinen Vater mit in die Wiege gelegt. Und deshalb wollte ich zum Automobilhersteller, habe mich auch ganz klassisch beworben, auch bei anderen Wettbewerbern, und bin dann zu Volkswagen eingeladen worden und musste damals lustigerweise erst einmal Google Maps aufmachen, um zu gucken, wo überhaupt dieses Wolfsburg liegt. War mir nicht klar, bis ich dann dort einmal selber hingefahren bin und ich bin zu dem Gespräch damals hochgefahren, dachte mir, wird's eh nicht, bin runtergefahren und habe zu meiner damaligen Freundin, heute Frau, dann auch gemeint, du, ich glaube, das geht nach Wolfsburg hoch. Das Gespräch war verdammt gut und wie ihr seht am Lebenslauf, es ist Wolfsburg geworden.
Ja, spannend. Und du bist dann eingestiegen und das finde ich spannend, vor allem wenn man mal so die ersten Jahre so ein bisschen sich anschaut, bist du ja im IT irgendwie Projektmanagement durch ganz viele verschiedene Fachbereiche gegangen. Ja, wenn da sehen wir Produktion und Logistik, da sehen wir Security, da sehen wir Sales-Themen, After-Sales-Themen. Also im Endeffekt hast du ja auch ganz, ganz viel breite Perspektive durch. Es gibt ja auch viele, die landen dann im Prinzip in so einem Fachbereich und in einem Aspekt irgendwo von IT, sind dann die großen Security-Experten und machen dann im Prinzip dann auch irgendwo eine fachliche Karriere in so einem Bereich. Du hast eigentlich ganz, ganz viel breite IT-Anwendung eigentlich durch. Ist das auch was, kann man daraus, hat sich das einfach so ein Schritt irgendwie aus dem anderen einfach ergeben oder kann man daraus schon auch einfach ein bisschen ablesen, wie breit Michael Mahr so interessiert ist und was dich eigentlich so, was du so spannend findest an Themen?
Natürlich haben sich manche Schritte ergeben, aber nur weil eine Tür aufgeht, bedeutet ja nicht, man muss durchgehen. Also ich bin durch jede Tür bewusst durchgegangen, die sich zu diesen Zeiten ergeben hat. In der Produktion anfangen war für mich der logischste Schritt, ein Automobilhersteller, Kundenauftragsprozess. Das ist so einer unserer großen Kernprozesse, dort, wo das Fahrzeug ja produziert wird. Weiterzugehen in die Security, das Thema kam damals immer mehr auf, wurde immer wichtiger und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass jeder, der in der IT unterwegs ist, mal in der IT-Security unterwegs war oder Informationssicherheit, wie man es ja eigentlich noch treffender sagen sollte. Denn ohne dieses Wissen Projekte zu machen, Infrastruktur, Betrieb zu machen, das ist heute nicht mehr möglich. Das spielt überall rein und deshalb war auch dieser Schritt in Richtung der Security bewusst und ja geplant. Dann natürlich den Schritt auch mal ins CIO-Office zu gehen, zu damaligen unserem Group CIO Martin Hofmann. Sowas kann man sich wünschen, nie planen. Also da wäre ich jetzt verwegen zu sagen, das war ganz klar geplant. Da ging wirklich zufällig eine Tür auf, durch die ich gern gegangen bin, auch durch meinen Vorgänger Wolfgang Hackenberg angestoßen. Und danach in den Vertrieb zu gehen, war dann einer meiner großer Wunsch. Denn die Vertriebsseite, ich finde es total spannend, draußen am Kunde wirklich zu agieren, Kundenfokus zu haben und auch wirklich mal zu merken, wie tickt denn der Kunde? Denn da kann ich ganz andere Use Cases umsetzen als vielleicht in einem Backend-System der Produktion. Denn dort zählt ja wirklich, kann ich damit mehr Kunden gewinnen? Ja, dann habe ich einen super tollen Business Case und muss auch deutlich schneller teilweise sein, denn der Kunde wartet nicht jahrelang, bis wir ein System umgestellt haben.
Michael, du bist ja 2010 zu Volkswagen gekommen und kleine Randnotiz auch, seit dem Zeitpunkt gibt es das Magazin Automotive IT und wir beschäftigen uns im Prinzip seitdem auch mit dem Wandel der IT bei den Autokonzernen. Und natürlich haben wir uns in den letzten, ja, jetzt sind es ja schon fast 15 Jahre, ganz intensiv auch mit der Volkswagen Group IT beschäftigt und mit allen anderen Group ITs natürlich auch. Und du, dadurch, dass du auch so viele Bereiche da abgedeckt hast und auch in so vielen Bereichen unterwegs warst, IT-bezogen, wie würdest du jetzt, sage ich mal, den Wandel beschreiben in den letzten 10, 15 Jahren? Also wir haben es immer so ein bisschen beschrieben mit näher ans Business. Wir sprechen viel über BizDevOps mittlerweile. Also deutlich produktnah, nicht mehr nur diese, sag ich mal, wie wir es immer so schön gesagt haben, die Kellerkinder, die jetzt nur für den Infrastrukturbetrieb zuständig sind. Aber wie würdest du es in deinen Worten beschreiben in diesen 15 Jahren? Wie hat sich das verändert?
Ich glaube, die größte Veränderung ist für mich innerhalb der letzten 15 Jahren, dass die IT auf Augenhöhe angekommen ist. Die IT wird nicht mehr länger, das ist Kellerkinder, ich nenne es immer Kohlenkeller, die da unten im Kohlenkeller den Ofen befeuern, dass irgendwie die Fabrik läuft. Diese Sicht, glaube ich, ist überholt. Vielleicht findet man sich noch an der einen oder anderen Ecke. Auch das Wort die IT als Dienstleister hat sich überholt. Man sieht uns jetzt wirklich mittlerweile auf Augenhöhe. Wir waren damals, als ich angefangen habe, hieß es noch Process Integration Owner. Da waren eben viele Themen sehr stark prozessorientiert in den Silos drinnen. Auch das funktioniert ja heute nicht mehr. Wir können nicht mehr an den Silos der Produktion aufhören oder die Silos des Vertriebs bestehen lassen. Denn der Vertrieb hat den Kunden als Datensatz, der ja irgendwo das Fahrzeug bestellt, das dann durch die Produktionsanlagen durchläuft. Und diese integrative Sicht hat sich deutlich geändert. Das heißt, damit auch der damit verbundene organisatorische Aufbau, also Ablauf wie Aufbauorganisation, hat sich ganz stark geändert. Und wir müssen natürlich auch dem irgendwo als IT gerecht werden. Das heißt, die ganze Zusammenarbeit hat sich geändert. Denn wenn heute auch beispielsweise umliegende Faktoren reinkommen, DSGVO, EU Data Act, KI Act, das sind alles Themen, targetieren ja nicht einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Kästchen in einem Unternehmen, sondern die gehen komplett in die Breite des Unternehmens. Und immer mehr Regelungen, von denen wir eigentlich gar nicht glauben, dass sie in erster Linie IT-bezogen sind, Exportkontrolle, das sind Themen, die auch uns in der IT betreffen, aber nicht eine Abteilung, sondern den kompletten Querschnitt der IT. Und das, glaube ich, macht es gerade auch so spannend, weil wir oder die IT aller deutschen Industrieunternehmen nach im internationalen Vergleich, glaube ich, noch nicht so wirklich die zukunftsfähige neue Aufstellung gefunden hat. Wie können wir uns genau passend aufstellen? Weil irgendein Thema liegt immer quer zu der klassischen Aufbauorganisation.
Würdest du sagen, dass in deiner Anfangsphase dieser ganzheitliche Blick und vielleicht manchmal auch dieser Blick über den Tellerrand, auch was neue Technologien anbelangt, was neue Geschäftsmodelle oder so anbelangt, dass das vor 10, 12 Jahren nicht der Alltag deiner Arbeit war, sondern der deutlich anders strukturiert und angedacht war?
Klar, damals war das Thema IT noch so ein bisschen als Kostentreiber. Auch dort war IT oftmals im Finanzressort mit angehangen, deshalb war es ganz klar, Zahlen, 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 Betriebskosten, Servicekosten runter, warum gehen die hoch und eigentlich die Systeme zu möglichst geringen Kosten am Leben zu erhalten. Und das ist ja heute mit Digitalisierung, Data is the new oil, diese klassischen Hype-Sätze, die da immer durch die Gegend schallen, das hat sich ja massiv geändert.
Hast du die Sorge, dass das durch den Kostendruck, der momentan entsteht oder in den letzten Jahren ja noch viel stärker entstanden ist, auch durch die verschiedenen Faktoren, die wir ja auch schon angesprochen haben, dass sich diese Rolle so ein bisschen wieder zurückentwickelt? Oder hat sich die IT mittlerweile in den, wir sprechen natürlich vor allem immer von den großen deutschen Automobilherstellern, aber mittlerweile so etabliert und so in der Position, in der sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, so festgesetzt, dass sich das nicht wieder ändern wird? Oder hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass sich da etwas zurückentwickelt oder man wieder auf eine Kostenstelle reduziert wird am Ende des Tages?
Gar nicht. Also nein, die Sorge habe ich überhaupt nicht. Denn egal, wo wir gerade mit IT unterwegs sind, egal wie hoch die Kostendrücke sind, IT ist eigentlich immer der Faktor, Effizienzen reinzubringen. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir in den letzten 10 Jahren die klassischen Fabriken maximal effizient gestaltet haben. Und das ist ja nicht nur bei uns im Unternehmen, das findest du ja überall, der Mittelständler und so weiter. Jeder hat geguckt, wie kann ich möglichst effizient den Ablauf hier machen, dass ich Wegezeiten, Rüstzeiten minimieren. Und ich glaube, da haben wir einen super Job gemacht. Und da sind wir auch wirklich am Maximum angekommen. Wenn ich jetzt aber wirklich Effizienzen noch holen möchte, Geld aus dem System rauslassen möchte, dann geht das nur über IT. Und deshalb ist es in Zeiten, wo wir Sparprogramme haben, ist eigentlich aus meiner Sicht umso mehr die IT gefordert, den Beitrag zu leisten. Durch Automatisieren, durch Schritte wegfallen lassen, wir haben eingangs ja auch schon kurz über das Thema KI gesprochen. Da liegt der große Effizienzhub. Und dazu muss ich natürlich auch in einem gewissen Vorinvest gehen.
Jetzt ist ja aber IT ist ja nicht einfach nur Technik, die sozusagen im luftleeren Raum für sich selbst existiert, sondern IT muss auch von Menschen gemacht werden und von Menschen organisiert werden. Deswegen, wenn man mal so ein bisschen auf das Thema Mitarbeiter auch schaut, was war denn von denen so an dem Punkt, über die wir gerade gesprochen haben, deine erste Führungsrolle eigentlich? Und wie hast du die damals wahrgenommen, als der Schritt irgendwie auf dich zukam oder das Angebot auf dich zukam, Michael, wir sehen dich in einer Führungsrolle?
Also die ersten fachlich geführt habe ich natürlich immer die Projekte, aber richtig disziplinarisch geführt habe ich damals das erste Mal im Vertrieb. Das war das Customer Relationship Management Abteilung. Und die erste Maßgabe oder die erste Handlung, die ich dort gemacht habe, war, ich habe die Abteilung zugemacht. Das war, glaube ich, ein absolutes Novum, weil ich mir angeguckt habe, wo steht das Thema, wo sind wir damit unterwegs, macht das Sinn? Und der klassische Impuls wäre ja zu sagen, so, ich habe jetzt hier die erste Abteilung, ich muss jetzt hier mehr Mitarbeiter, mehr Budget, mehr Macht und wachsen. Denn Abteilungen oder Organisationsstrukturen sind ja ähnlich wie Organismen, deren einzigen Zweck ist eigentlich Selbsterhalt und Wachsen. Und das wäre so der normale Impuls gewesen. Ich habe es mir damals angeguckt und genau den Gegenteil gemacht. Habe dann für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch in dieser Abteilung waren, neue Anschlusstätigkeiten innerhalb der IT gefunden. DSGVO-Projekte und so weiter. Also auch, wo wirklich Not da war. Aber die Abteilung komplett abgewickelt. Das war meine erste Führungsaufgabe. War herausfordernd und war auch nicht extern bestimmt, sondern einfach, es machte keinen Sinn, das so in dieser Konstellation weiter aufrechtzuerhalten.
Ja, spannend. Sind wir auch wieder beim Thema Mut zu Entscheidungen. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen, dass man auch mal ins Risiko geht, dass man die Entscheidung trifft, von der man weiß, dass sie richtig ist. Keiner weiß alles, von der man im Bauch hat irgendwo auch, dass die Entscheidung richtig ist und die dann auch durchziehen. Das ist ja spannend, weil wir diskutieren ja auch viel über IT-Ressourcen. Ich glaube, dass dein Kollege Stefan Fingerling den mal gesagt hat auf einem unserer Events von Volkswagen IT Solutions, der mal gesagt hat, eigentlich arbeitet doch jeder, der IT kann, schon in der IT. Also man ist ja schon damit herausgefordert, eigentlich IT-Ressourcen irgendwo auch immer dort einzusetzen, wo sie, du hast gerade irgendwo schon angedeutet, wo sie eigentlich auch am wertstiftendsten sind und wo sie den meisten Mehrwert liefern und nicht an Stellen, an denen sie vielleicht in dem Moment gerade keinen besonderen Mehrwert liefern, ja, oder wo man Dinge anders organisieren könnte und dafür eben, du hast gerade gesagt, auch da, wo Not am Mann ist, tatsächlich auch dann Ressourcen wieder reinzustecken, muss ja auch eigentlich in der IT eigentlich genau die Herausforderung sein, ne?
Absolut. Und du hast eingangs ja gesagt, vielleicht streifen wir auch schon hin und wieder mal ein Thema. Und hier streifen wir schon an dem Thema, das ich mitgebracht habe. Ja, tatsächlich.
Ja, dann machen wir es doch offiziell und dann starten wir jetzt mit unserer Rubrik, die für Pascal und mich auch sehr spannend sein wird.
Was mich bewegt.
Genau, also wir bieten ja jeden unserer Gäste eigentlich im Vorfeld ein Thema mitzubringen, von dem Pascal und auch ich nichts weiß und im Vorfeld wissen. Und wir geben euch natürlich keinerlei Vorgaben. Und wenn wir jetzt bei dem Thema tatsächlich auch schon inhaltlich angekommen sind, dann sind wir natürlich sehr gespannt, was denn dein Thema ist, Michael.
Genau. Ich habe, was mich bewegt, ich habe mir mitgebracht, das Thema, ob wir uns zu sehr den Status quo bewahren und ob wir den Anschluss verpassen. Und damit meine ich aber jetzt nicht mal so geopolitisch global, hatte ich dir, glaube ich, auch in einem der Podcasts mit Barbara mal diskutiert, sondern ich meine ganz konkret, selbstkritisch der Rolle der IT. Ist die Rolle der IT, wie wir sie heute diskutieren, überhaupt noch die richtige? Oder muss die Rolle der IT sich für die Herausforderungen, die da vor uns liegen, grundlegend ändern?
Ja, total spannend. Dann zeichne doch mal ein Bild, das du im Kopf hast, wie sie sich denn nach deiner Meinung ändern müsste.
Ich beschreibe zumindest erst einmal, wie es heute ist. Heute ist es ja so, und deshalb hast du das Thema gerade so schön gestriffen mit der Aussage auch von Stefan. Es ist heute beinichten so, dass jeder, der IT kann und IT macht, in der IT ist. Jetzt könnten wir das Thema, hatten wir die letzten Jahre immer Schatten-IT genannt. Wir nennen immer, ja, es gibt in der Produktion, Beschaffung, in allen möglichen Domänen gibt es immer mehr IT. Immer mehr IT-affine junge Leute. Und das ist ja kein Wunder. Niemand wächst mehr auf und studiert oder hat eine Ausbildung im Bereich X und ignoriert völlig, was im Bereich der IT passiert. IT ist gegenwärtig, sei es in der Anwendung zu Hause. Und deshalb kommen die ins Unternehmen, wollen natürlich auch Digitalisierung mitsprechen und nicht nur sagen, da gibt es irgendwo da hinten in dem Gebäude eine IT, eine Enterprise-IT und die wird uns das Thema schon machen. Und meine Sicht ist, dass wir auf kurz oder lang es uns nicht mehr leisten können, zentrale IT-Abteilungen zu haben, die sie für sich proklamieren, dass sie die einzigen sind, die IT machen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich ins komplette andere Gegenteil möchte. Es gibt gar keine IT mehr, jeder macht selber IT in den Fachbereichen. Das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, die Rolle der IT muss sich dahin entwickeln, dass wir Plattformen zur Verfügung stellen, dass wir Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, innerhalb derer sich auf diesen Plattformen bewegt werden kann. Ich denke da an Security, Einhaltung von Gesetzen, Compliance und so weiter und so fort. Aber dass wir den Datenschatz nicht aus der Hand geben, deshalb die Plattform zur Verfügung stellen, aber dass wir den Fachbereichen, den Domänen, den Usern die Freiheiten lassen, ihre IT-Ideen dort wirklich umzusetzen. Ein schönes Beispiel, vielleicht anfassbar ist es ja das Thema Power-Plattform. Nutzen ganz viele Firmen und auch da gibt es in vielen Firmen, ich kenne es aus dem Freundeskreis, die Diskussion, ja, wer macht jetzt eigentlich die Power BI-Anwendung? Ja, das muss doch die IT machen, das ist doch eine IT-Anwendung. Und da fängt schon die Diskussion an. Wo hört die Rolle auf? Wo fängt sie an? Und wenn wir schnell sein wollen, und ich sehe uns in Deutschland vielfach eben nicht schnell genug, dann glaube ich, müssen wir eine andere Rolle der IT in der nahen Zukunft uns aneignen und auch akzeptieren.
Mhm. Ich glaube, da würden wir beide auch dir völlig zustimmen. Das ist ja auch das, was wir in den Interviews und in allen Gesprächen auch immer hören, dass sich da was verändern muss. Ich habe vorhin gesagt, dass die IT näher ans Produkt, ans Business muss. Aber man kann es ja auch theoretisch an der Stelle auch umdrehen, ne? Also dass auch das Business, dass die Fachbereiche in Anführungszeichen stärker an die IT müssen. Aber einfach grundsätzlich das Thema Digitalisierung natürlich in ihren Projekten mitdenken, jetzt schon ganz aktiv. Und dass man das, wie du schon schön gesagt hast, das nicht so sagt, ja, das macht schon die IT, wir machen unser Business as usual. Das ist ja heute schon nicht mehr der Fall. So, von daher ist das, glaube ich, absolut der richtige Ansatz und die richtige Idee, diese Monolithen da vielleicht auch aufzulösen und das deutlich übergreifender, crossfunktional eben auch zu denken, was in vielen Bereichen natürlich ja auch schon gemacht wird. Gibt natürlich die einen, die da die Frontrunner sind, dann gibt es viele, auch in kleineren Unternehmen, die das vielleicht noch nicht so umsetzen können, auch aufgrund von Ressourcen, auch aufgrund der Expertise, die vorhanden ist. Das ist natürlich auch dann immer so ein bisschen auch, wenn man mal tiefer reinschaut, immer ein Problem, wenn man die verschiedenen Organisationsstrukturen sich anschaut, dass das nicht immer ganz einfach ist. Ich meine, bei euch beim Volkswagen-Konzern gibt es auch genug Probleme, die vielleicht aufgrund der Größe dann wieder entstehen. Ne? Da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Aber ich würde das genauso sehen wie du, dass sich da dieses Bild der IT ändern muss.
Hm. Und dass die IT auch einfach eher vielleicht eine Governance-Funktion bekommen muss, ne? Also eher vielleicht eine Funktion, sozusagen diese ja, Strukturen, die man schafft, du hast Plattform genannt, also auch dieses Thema Low-Code, No-Code, ganz viele Fachbereiche irgendwie zu befähigen, auch ihre eigenen Probleme zu lösen. Ich erinnere mich daran, wir haben in einer, man könnte fast sagen, im Vorgänger-Podcast zu diesem hier, den ich, wo ich mal die Freude hatte, zwei Folgen gemeinsam mit Martin Hofmann zu machen, über den wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen haben. Und in einer Folge gemeinsam mit Astrid Fontaine, die heute bei Schaeffler ist, da Personalvorständin ist, aber vorher ja auch schon eine Vergangenheit hat, nicht nur im Volkswagen-Konzern, was das Thema Personal angeht, sondern auch was das Thema IT angeht. Sie war vorher in den USA, war sie schon Markt-CIO für Porsche in den USA. Das heißt, die das Thema IT und das Thema Personal ganz gut einschätzen kann und die ganz klar gesagt hat, Es nützt auch einfach gar nichts, im Prinzip irgendwie jetzt eine Liste an Anforderungen sozusagen ins Unermessliche wachsen zu lassen, in dem Wissen, dass vielleicht eine IT-Anforderung, die eine vielleicht auch nur kleine Abteilung oder so hat, wo ich weiß, die landet auf Position 220, und die nicht selber abarbeiten zu können, aber auch in dem Wissen zu leben, sie wird aber auch von der zentralen IT-Abteilung nicht abgearbeitet werden, weil die in der Priorität gar nicht hoch genug ist. Und das ist gar kein Vorwurf, also überhaupt gar kein Vorwurf. Wenn du etwas zentral organisierst, dann hast du eine Prioritätenliste, dann, aber das sind ja so Themen, da weißt du ja ganz genau, wenn die Priorität in irgendeinem Projekt oder irgendeine Anforderung, irgendein Ticket nicht hoch genug ist, dann weißt du ja auch, da kommt ja immer wieder was, fünf Wochen später hat sich ja schon wieder was davor geschoben. Und da muss man ja, glaube ich, wirklich daran arbeiten, so Abteilungen zu befähigen, ihre eigenen Probleme lösen zu können, ne, um Geschwindigkeit aufzunehmen.
Was du gesagt hast, stimme ich dir in vielem zu. Ich glaube aber nicht, dass die IT sich auf eine reine Governance-Funktion zurückziehen kann und wird. Ich mag das Wort Governance nicht allzu so sehr. Es impliziert immer so, naja, man guckt von der Seite drauf. Ich glaube, die IT muss aktiv am Spielfeld bleiben und muss aktiv im Bereich der Plattformen eine Innovationsführerschaft oder auch diese Triebkraft haben. Was man ja nicht vergessen darf, ist mit dem Anforderungsbeispiel, das du gegeben hast. Wir haben über Jahre lang jetzt Abteilungen gezüchtet im Fachbereich A mit der IT-Abteilung B, die sich schön selbst die Bälle zuspielen. Der Fachbereich definiert 200 Anforderungen, die IT ist damit ausgelastet. Jeder behält genau den Job in dem Umfeld, den er oder sie gewohnt ist zu haben. Und das muss man ja durchbrechen. Und das birgt natürlich durchaus eine gewisse Gefahr. Denn ja, wenn eine Anforderung auf 205 der Anforderungsliste steht, dann muss ich mich wirklich fragen, ist das wirklich wichtig genug? Oder versuchen wir mal wieder die goldenen Henkel für den Sonderlockenprozess hier an unsere Software dran zu definieren. Und dann bin ich dabei, dann muss ich sagen, ja, dann muss das Thema raus. Je mehr ich natürlich in die Fachbereiche reingebe, umso mehr nehme ich auch diesen Filtermechanismus raus. Und der ist uns gar nicht transparent oft. Das ist so dieses BAU, Business as Usual. Und das transparent zu machen, aber dann auch gewiss auszusteuern, zu sagen, und genau hier an der Stelle brauche ich diese Anforderung Nummer 202 aber nicht. Das, glaube ich, ist eine große, große Herausforderung der gesamten Enterprise-IT. Egal, weltweit.
Würdest du sagen, dass das auch an Rollen, an Führungsrollen innerhalb der IT oder innerhalb der Fachbereiche auch liegt? Also wir sprechen viel ja natürlich auch im Kontext jetzt auch Richtung Software, Softwareentwicklung natürlich. Wer steht da vorne? Wer hat vielleicht auch die Erfahrung aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Softwarewelt zu kommen und Dinge vielleicht anders anzugehen? Das sehen wir ja gerade in diesem Bereich, wo es Richtung Software-Defined Vehicle geht, dass da anders gedacht wird, auch was die Zusammenarbeit, was neue Strukturen, neue Methoden, neue Tools anbelangt, ganz viel. Findest du, es hängt auch an Personen, die das dann auch treiben, diese Sachen auch transparent zu machen oder auch diese Strukturen vielleicht aufzubrechen? Oder ist es was man wirklich von from scratch wirklich an der Struktur an sich ändern muss? Oder ist es die Person, die das ändern muss?
Ich glaube, es sind die Personen. Es wird nicht eine singuläre Person sein. Ich war letzte Woche, vor zwei Wochen in den USA drüben, dort mit vielen Partnern ins Gespräch gekommen. Und was man ja schon merkt, ist, dass dort einfach das C-Level sehr tech-affin ist. Und natürlich hat das einen Einfluss auf die Organisation, wenn der Senior Vice President mit dir am Tisch sitzt und sagt, hey, gestern Abend dachte ich mir mal, ich kipp mal hier einen neuen Datensatz in meine Engine rein und habe mal das und das und das einfach ausprobiert und habe hier mir gewisse Ausgaben erzeugt. Das ist natürlich ein ganz anderes Level, weil da auch andere Entscheidungen und anderes Verständnis von Technologie und Technik vorhanden ist. Ich glaube aber nicht, dass man es nur darauf reduzieren sollte, denn es hängt ganz viel in großen Organisationen am mittleren Management und noch viel mehr am Team. Denn wenn das Team nicht möchte, nicht mitzieht, dann glaube ich, kannst du die beste Person vorne dran ziehen. Und deshalb, es kommt immer aufs tolle Team an. Ich hatte in der Vergangenheit immer das Glück, mit wirklich hervorragenden Teams zu arbeiten, die alle auch selber wollten. Da musstest du niemanden jetzt sagen, so, ich trage dich jetzt einmal hier zur Arbeit, um dich zu motivieren. Aber deshalb, ich glaube, es ist wirklich sowohl als auch.
Michael, wir sind gerade schon beim Thema und ich glaube, das ist aber eine schöne Verknüpfung auch mit dann am Ende deiner nächsten Station ist, die du gemacht hast. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, nämlich wir haben über UK gesprochen. Du bist dann nämlich 2020 als CIO für Volkswagen in den UK gewesen. Nimm uns mal mit, wie kam dieser Schritt, bevor wir uns vielleicht gleich noch darüber unterhalten, wie dort auch vielleicht die Kultur war, die Stimmung war und was du dort auch in Sachen Führung und in Sachen Teams auch sozusagen an Erkenntnissen gewonnen hast und mitgenommen hast. Aber wie kam denn dieser Schritt eigentlich nach Großbritannien?
Wiederum, ich wollte mich verändern. Ich hatte 3-4 Jahre zu der Zeit ein großes Digitalisierungsprojekt geleitet, eins der allerersten großen, damals aufgesetzt mit der Elisabeth Heilmann, eine super Kollegin, mit der ich dieses Digitalisierungsprogramm angestartet habe auf IT-Seiten. Und nach 3-4 Jahren, wenn so ein Programm auch 6 Jahre Laufzeit hat, 5-6 Jahre Laufzeit hat, dann wird es auch mal Zeit rauszugehen, weil man sich selbstkritisch hinterfragt, bringe ich noch genug Innovationen rein? Bin ich noch derjenige, der sich selbst genug hinterfragt. Und zu der damaligen Zeit wollte ich und auch vor allem, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Teil, auch die Familie sich räumlich verändern. Wir waren 10 Jahre in Wolfsburg und wir haben dann die Suche angeworfen, wo könnte es hingehen ins Ausland. Wir waren für weltweit eigentlich alles offen, dass es am Ende vom Tag UK geworden ist. War einfach dem Zufall bestimmt. Jetzt sind wir wieder dabei. Da ist die Tür zufällig aufgegangen. Es gab mehrere Kandidaten. Es hat gepasst zwischen mir und meinem zukünftigen oder damaligen Chef. Und dann ist es die Stelle geworden. Und im Nachhinein natürlich war es ein super toller Schritt, denn England als Land kennenzulernen oder UK, Leute, Kultur kennenzulernen, fantastische Einblicke, die ich dort mitnehmen durfte. Und die Familie hat natürlich auch mit dem Land da drüben viele, viele Eindrücke mitgenommen. Wobei ich sagen muss, meine Kinder mit, ja, die beiden Größeren mit 6 und 8 Jahren haben nach diesem Jahr, in dem wir jetzt hier zurück sind, schon wieder sehr, sehr viel Englisch vergessen. Also so schnell, wie das aufgesaugt wird, so schnell ist es auch oft wieder weg.
Michael, vielleicht kannst du uns ja mal oder unseren ZuhörerInnen ja auch mal erläutern, was deine Aufgabe in UK im Speziellen war. Also wir sprechen ja viel mit CIOs von Großkonzernen, die jetzt für einen ganzen Konzern oder eine Marke zuständig sind zum Beispiel. Aber was macht denn ein Markt-CIO, wenn man das so will, aus? Was ist denn deine besondere Herausforderung? Ist das vor allem der Vertrieb oder welche Bereiche waren wirklich in deinem Schwerpunkt?
Genau, letztendlich sind wir als Markt-CIO die Vertriebsorganisation für den Volkswagen-Konzern. Das bedeutet, wir gucken erst einmal im Business as usual, dass die Fahrzeuge, die die Kunden sich wünschen, produziert werden, weltweit im Produktionsnetzwerk dann zu uns verschifft werden, inklusiv verzollt werden, zu den Händlern rausgehen, die Händler aber auch mit Ersatzteilen ausgestattet werden, das Zentrallager, das wir betreiben, die Ersatzteile in time rausgibt zur Reparatur, also auch Warehousing ist ein ganz großes Thema. Und dann war ich natürlich, und das macht es ja auch so spannend, mittendrin in einem der größten Umbrüche der Automobilgeschichte, denn wir haben auf das Thema Agenturmodell umgestellt oder sind dabei umzustellen. Und dort braucht es ja ganz andere Systeme. Man muss der Händler ist ja nicht mehr der klassische Händler draußen, sondern nur noch agiert als Agent für uns. Wir brauchen andere Rollen, Datensegregation bei uns in der NSC, in der National Sales Company, wo wir sagen, es muss zwei verschiedene Äste geben, sowohl fürs klassische Geschäft, das ja auch auch weiter beibehalten wird, aber auch für das Agenturmodell. Und das Ganze natürlich weiterhin unter einer Organisation, die sich auch erneuern muss im Sinne von der Software, die wir einsetzen, HR-Systeme, Finanzsysteme und so weiter. Ich erinnere mich noch immer, zu meiner Anfangszeit gab es eine Excel. Und diese Excel war so groß, dass die nicht mehr sich automatisch abgedatet hat, weil es zu viel Rechenzeit kostet, sondern die musste manuell angestoßen werden. Und diese Excel dauerte um die 8 bis 12 Minuten, dass die sich einmal komplett durchgerechnet hat mit allen verlinkten Dateien. Und wenn du auf so einer Monster-Excel den Jahresabschluss einer Company basierst in England drüben, dann ist es alles aber kein gutes, keine gute Voraussetzung für Digitalisierung und auch ja Ausfallsicherheit und so weiter. Und deshalb sind solche Themen, die jetzt weniger außenwirksam sind, natürlich auch immer im Fokus eines lokalen CIOs. Wie kann ich die Organisation fit machen, effizient machen? Und Entscheidungswege sind dort super schnell, super klein. Also super klein im Sinne der Organisation, und das macht natürlich Spaß, weil du kannst dort wieder richtig Speed gewinnen.
Du hattest ja jetzt in der Zeit auch eine zusätzliche Herausforderung. Ich weiß, dass wir damals, was heißt damals, vor 1-2 Jahren miteinander auch mal gesprochen haben und ein Gespräch hatten zum Thema, wie führe ich mein Team eigentlich in Zeiten der Pandemie? Also wir sprechen ja von 2020 bis 2022, die Hochphase der Corona-Pandemie. Das war ja noch eine zusätzliche Herausforderung für dich, auch mit dem, du hast gesagt, den Umbruch Richtung Agenturmodell angesprochen, aber jetzt natürlich noch diese externen Faktoren, die dazugekommen sind. Dann haben wir, sprechen über Halbleiterkrise, das vielleicht dann in dem Fall nicht ganz so auf dich eingewirkt hat. Aber wie war das für dich in der Phase, auch als Führungskraft sozusagen die Arbeit zu organisieren und mit dem Team zusammenzuarbeiten?
Das gab riesige Herausforderungen. Aber bevor ich vielleicht mal Richtung Führungskraft, Man guckt ja immer sehr stark auf uns Manager, auch von der Seite Führungskraft. Natürlich, das ist, was wir nach außen verkörpern. Aber das ganze Thema auch mit Familie, und damit würde ich gerne kurz mal anfangen, war ein Riesenthema. Die Familie ist während der Corona-Pandemie mit mir zusammen ins Ausland gemeinsam entschieden, ja, aber dann rüber. Wir sind im Oktober rüber, wollten Weihnachten dann Eltern, Großeltern besuchen. Und wenn du zur damaligen Zeit 2 Kinder hast, dann warten die natürlich auf Weihnachten, wollen Großeltern zu Hause wieder erleben. Und dann wurde England damals mit der neuen Variante, 5-6 Tage vor Weihnachten, wurde England ja vom Kontinent abgeschnitten. Keine Flüge, keine Fähren mehr. Und dann musste der Familie erstmal klar machen, sorry, es geht leider nicht zurück Weihnachten. Also das erste Weihnachten wirklich nur unter uns. Und es waren ganz viele so Themen. Aber was ich dort auch gelernt habe, ist, Medien können sehr stark auch den Fokus auf gewisse Dinge legen und auch ein gewisses Bild erzeugen. Beispielsweise die Corona-Pandemie in England war ein großes Thema, und die Schulen sind offen geblieben, war ein Riesenkritikpunkt hier in den Medien teilweise. Wie kann der Boris Johnson nur die Schulen offen lassen? Warum hat man es gemacht? Weil da drüben das Thema Kinderarmut einfach ganz, ganz groß ist, und man glaubt es nicht, bis man das selber dort miterlebt in diesem Land. Und wenn die Schulen zu sind, gibt es keine Schulspeisung. Also haben diese Kinder dort nichts zu essen. Und deshalb haben sich Fußballstars dafür eingesetzt, dass die Schulen offen bleiben. Und nicht wegen dem Bildungsauftrag, sondern wirklich wegen diesem Thema, gebt den Kindern auch eine soziale Heimat unterm Tag, um das Essen auch zur Verfügung zu stellen. Und dementsprechend, daraus leiten sich ja dann auch schon diese Aufgaben als Führungskraft ab. Jeder hat da Ängste, aber ich glaube, da ist die Rolle als Führungskraft in England keine große andere wie hier in Deutschland. Jedes Teammitglied hat individuelle Ängste. Das Gesundheitssystem in England ist natürlich anders aufgestellt, also hat auch anders gedealt damals mit der Krise, weil ja dieser NHS, eine große zentralistische Organisation, knapp 1,3 Millionen Mitarbeiter, da gehören Hausärzte, Kliniken dazu, und deshalb hast du ganz andere Voraussetzungen. Aber ich glaube, die Rolle als Führungskraft drüben ist gar nicht einmal so verschieden gewesen von dem, was meine Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland erzählt haben. Denn Sicherheit geben, aber dann auch die Leute wieder dazu ermutigen, ins Büro zu kommen. Und ich weiß noch damals, als ich auch bei euch im Automotive IT-Kongress saß, saß ich auf der Bühne und habe gesagt, es ist eine Heidenarbeit, die Leute wieder ins Büro zu bekommen. Das wurde rausgepackt, zitiert, und dann ging schon der Shitstorm in LinkedIn los. So, ja, das zeigt ja das ganze Problem, was man hier hat mit den alten Führungskräften. das war halt aus dem Kontext gerissen, denn das Thema Heidenarbeit, die Leute ins Büro zu bekommen, war bezogen auf, die Leute kommen nicht und die möchte ich auch nicht ins Büro holen, damit sie dort mit Teams und Headsets sitzen, um ihre Teams-Calls mit Deutschland zu machen. Sondern die Heidenarbeit besteht darin, den Leuten wieder einen Mehrwert zu geben, was sie im Büro haben können, was zu Hause nicht ist. Und da meine ich jetzt das ganze Thema sozial. Das heißt, als Führungskraft bin ich da viel mehr gefordert gewesen von der Ideenschmiede. Was können wir denn machen? Lass uns mal ein gemeinsames Frühstück machen. Lass uns gemeinsam Mittagessen gehen. Wir haben Barbecue organisiert im Park, wo jeder was mitgebracht hat aus der Region, wo er oder sie ursprünglich herstammt. Und ich glaube, das ist dann viel mehr die Rolle der Führungskraft, dieses soziale Untereinander, diesen Kleber zwischen den Teammitgliedern wiederherzustellen und da auch bewusst Zeit zu investieren. Und das kostet viel Zeit. Und es war eben dieser Ausspruch, es ist eine Heidenarbeit, den Leuten da den Mehrwert zu bieten. Und das, glaube ich, war so die Hauptsache oder die hauptsächliche Rolle von mir als Führungskraft.
Ja, also ich finde das eine total spannende Perspektive, weil genau das nochmal deutlich zu machen auch. Und ich habe das Gefühl, dass gerade auch mit Diskussionen rund um Homeoffice und rund um Büro, die wird immer schon viel aus dieser Perspektive, so wie dann auch deine Aussage verstanden wurde, nämlich auch diskutiert. Nämlich, naja, aber eigentlich wollen wir, dass alle wieder da sind, weil dann hat man sozusagen alles wieder im Blick. Und wir glauben vielleicht auch manchmal gar nicht dran, dass man überhaupt im Homeoffice produktiv sein kann. Halte ich auch für grundfalsch im Gedanken. Aber das, was du sagst, ist ja völlig richtig, dass man nämlich daran arbeiten muss. Man selbst als Führungskraft, als Unternehmen daran arbeiten muss, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine spannende und Mehrwert generierende Perspektive auch in einem Office zu geben. Dass jemand ja im Prinzip die Motivation hat, dorthin zu kommen, weil ich weiß, dort kann ich bestimmte Aspekte meiner Arbeit besser erledigen. Ich kann im Büro nicht besser bei Teams telefonieren als zu Hause. Das ist einfach nicht so. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass uns so ein bisschen die Idee dafür fehlt, eine Vision von Arbeit zu entwickeln, die diesen unterschiedlichen Sphären auch gerecht wird. Weil im Endeffekt, was wir momentan ganz viel sehen, ist, dass die Arbeitsorganisation eigentlich sowohl im Homeoffice als auch im Büro gleich aussieht. Nämlich, wir organisieren unsere Arbeit in Calls, in virtuellen Terminen. Teams ist das, was von morgens bis abends im Prinzip deine Arbeit definiert. Und es ist aber egal, ob du im Homeoffice sitzt oder im Büro. Und wie oft sieht man, dass du ins Büro kommst und im Endeffekt hat dann jeder seine Tür zu, weil er ja eigentlich von morgens bis abends Teamstermine hat. Ja, da kann ich mir die Anwesenheit im Büro sparen. Wenn ich aber im Büro zusammenkomme und Ideen entwickle und ein Brainstorming habe und einen kreativen Prozess habe, zusätzlich zu all den sozialen Themen, dass das natürlich auch ein sozialer Kit irgendwie für ein Team natürlich extrem wichtig ist, wieder in dem Büro zusammenzukommen, irgendwo ein gemeinsames Frühstück zu haben. Diese ganzen ganz, ganz simplen Themen eigentlich. Aber rein was das Thema Arbeit angeht, muss man schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach ein anderes Angebot machen. Ja, dass irgendwo auch eine sinnstiftende Tätigkeit in einem Büro, ich kann viele Dinge zu Hause besser als im Büro. Ist ja ganz einfach so. Ja. Da muss ich aber die Dinge finden, die ich im Büro Absolut. Besser machen kann als zu Hause. Und die gibt's auch, weil ich habe nämlich nicht Lust, dass jedes Brainstorming, jeder Workshop irgendwie nur virtuell stattfindet und jede kreative Arbeit, die ist am Tisch mit oder am Flipchart mit Menschen, mit denen ich direkt diskutieren kann, macht das ja tausendmal mehr Spaß und ist viel produktiver und effizienter, als das Ganze irgendwie virtuell zu machen. Und das aufzuzeigen, das ist, glaube ich, eine Arbeit. Da unterschreibe ich völlig deine Aussage zu sagen, es ist eine harte Arbeit, die Menschen davon zu überzeugen, aber nicht, weil die alle zu faul geworden sind oder weil die sich alle gemütlich gemacht haben, sondern weil es Aufgabe als Führungskraft ist, dem Büro des Office zu einem Ort zu machen, an dem ein Mehrwert für die Menschen generiert wird.
Richtig. Genau, und genau das ist es, also hervorragend zusammengefasst, Pascal. Wir hatten damals den Teams No Teams Tuesday, weil es ist für uns als Team, aber keiner sollte in Teams. Und das war, es ist viel schwieriger, die Leute aus den Teams-Calls rauszueisen, als zu sagen, ja komm, dann wählt euch doch mal wieder ein. Und deshalb unterschreibe ich genau das, wie du es zusammengefasst hast. Und das geht's und das ist die Arbeit, die wir als Führungskräfte verrichten müssen. Denn es ist, das passiert nicht einmal so nebenbei und von selbst her.
Michael, wir wollen aber auch noch, auch mit Blick auf die Uhr natürlich deine aktuelle Rolle, deine sozusagen bis jetzt letzte Station in deinem Lebenslauf betrachten, weil dich hat es dann ja schon irgendwann, nämlich 2022, wieder zurück nach Deutschland gezogen, in dem Fall dann auch wieder ein bisschen näher an die Heimat, nehmen immer noch weiterhin Volkswagen-Konzern, aber ja, in Richtung Ingolstadt gezogen, nämlich zu Audi. Vielleicht nimmst du uns dann da auch nochmal mit und erklärst vielleicht aber auch nochmal uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was eigentlich ein Head of IT Portfolio und Enterprise Architecture macht. Was ist deine Verantwortung gerade bei Audi?
Ein toller Titel, oder? Kam wahrscheinlich irgendwo aus dem Titelgenerator. Ja,
schwierig, als die auf der Visitenkarte angeboten
wurde.
Ja, wurde auch wieder ChatGPT gefragt, oder?
Wahrscheinlich, aber von daher berechtigte Frage. Klar, man hört mir an und ihr kommt ja auch beide eher aus nördlichen Gefilden von mir aus gesprochen. Ich sage ja immer, ich habe eigentlich mir in den 10 Jahren Wolfsburg ein perfektes Hochdeutsch angeeignet. Viele meiner Wolfsburger und Braunschweiger Freunde lachen dann drüber und sagen, du und Hochdeutsch nie im Leben. Von daher, der südliche Einschlag lässt sich ja nicht verleugnen. Und dass ich ursprünglich aus Bayern stamme und auch meine Frau hier ihre Wurzeln hat, stimmt. Und deshalb war der Weg zu Audi, der sich dort angeboten hat, natürlich eine super Chance für uns auch etwas heimatnäher wieder zu sein, aber auch eine Marke mal kennenzulernen. Weil aus dem Konzern guckt vieles Thema Markenbefindlichkeiten, guckt man gerne mal drauf und sagt, warum wollt ihr denn da nicht mitziehen? Aber am Ende vom Tag ist es einfach auch mal wichtig, ein Markenperspektive einzunehmen. Und für was bin ich in meinem aktuellen Job zuständig? Eigentlich für 2 Bereiche und die sind relativ einfach erklärt. Einerseits Enterprise Architecture Management, das ganze Thema Enterprise Architektur von der Strategie über das Business, also Prozesse, wo sehr stark das Business unterwegs ist, aber dann über das Thema Technologie und Daten, das wirklich unternehmensweit auf der Architekturseite zu gestalten und zu beschreiben. Das ist das eine Teil des Jobs. Und der andere Teil, Business Partner Management, meint bei uns, ich bin die Schnittstelle zwischen all unseren Geschäftsbereichen und der IT. Denn, und das jetzt nicht in einem Plan-Build-Run-Thema, sondern ich versorge, wenn man jetzt mal ein Safe-Framework nimmt, bin ich quasi für die außenstehenden Layer zuständig und sorge dafür, dass wir einfach die Themen, die Value Streams mit den richtigen Finanzmitteln ausstatten, damit unsere Produktteams auf finanzierte, agile Umsetzungsfabriken treffen können. Und das hört sich einfach an, da steckt aber viel, viel Arbeit drin und das auch teilweise die Leute zusammenzubringen. Fachbereich Produktion möchte gern ein Tool über das und das, benötigt dafür aber auch Mitarbeiterdaten, weil es ein Schichtplanungssystem sein soll. Und schon bin ich nicht mehr in meiner Säule unterwegs, nur mit meinem Produktteam, sondern ich muss die Verknüpfung herstellen zwischen ganz vielen Produktteams, die sich dann aber natürlich im PI-Planning untereinander nochmal treffen. Aber dieses Vorsondieren der ganzen Ideen, ein Portfolio zu schnüren und das dann in die Umsetzung zu bringen über dann das PI-Planning operativ, das ist im Endeffekt grob gesagt der Job, der dahinter steckt.
Du bist ja jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt wieder bei Audi unterwegs. Du hast es gerade auch schon angesprochen, du hast jetzt eine Markenperspektive oder wolltest mal eine Markenperspektive einnehmen. Was ist denn für dich so ein bisschen die Quintessenz dieses Perspektivwechsels? Also du bist ja jetzt in einer IT unterwegs. Wir haben auch schon viel bei Automotive IT über eure IT berichtet, über Frank Leudels Plan, Next IT Strategie. Was ist denn so ein bisschen so ein bisschen dein Zwischenfazit, was sich da vielleicht auch unterscheidet von der Konzernbrille, sag ich mal?
Also natürlich, und das ist ja nicht nur bei Volkswagen und Audi, das ist ja in jedem Konzern so. Wenn du im Konzern bist, es gibt immer eine gewisse Größe und eine gewisse Perspektive, die sich unterscheidet. Und die Perspektive generell in einem Konzern ist ja immer sehr hoch, sehr strategisch orientiert, nach vorne gerichtet, in den Marken oder Gesellschaften einer Holding zum Beispiel dann deutlich operativer. Und ich glaube, eine meiner Lessons learned der vergangenen Jahre ist, kenne und akzeptiere die Zwänge des anderen. Mit diesem Satz habe ich mir vieles ermöglicht, denn natürlich kann ich hergehen und sagen, ich muss aber das und das hier umsetzen und du im Konzern möchtest das nicht, also mache ich selbst. Aber manchmal ist es einfach mal zu hinterfragen, warum möchtest du denn das nicht? Und das heißt, wir sind hier ganz normal in den Grundsätzen der menschlichen Zusammenarbeit. Es gibt teilweise etwas unterschiedliche Ziele. Also Synergie versus Speed ist so ein schönes Thema. Das Thema werde ich nie gänzlich aufgelöst bekommen. Wenn die eine Person mir gegenüber einfach maximale Synergie haben möchte, ich aber maximalen Speed haben will, dann treffen wir uns nicht und dann sind auch Probleme schnell vorprogrammiert. Aber dann lohnt es sich einfach, darüber zu sprechen, und dann sind wir jetzt wieder, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Aber die Zwänge des anderen zu kennen, hilft da einfach, das auf den Tisch zu bringen und zu sagen, pass auf, es ist mir bewusst, die Synergie ist hier wichtig, aber an der Stelle brauche ich Speed. Ich muss aber dann auch dem Gegenüber natürlich entgegenkommen, weil auch irgendwo auch die Synergie. Also es darf nicht nur immer ein Ego-Trip in meine Richtung sein. Und das ist eigentlich, hat sich bestätigt aus der Markenperspektive für mich.
Mhm. Michael, ich möchte zum Abschluss, gibt's noch einen interessanten, man könnte fast sagen Fun Fact, der auch sozusagen halb privater und halb beruflicher Natur ist, weil dein Bruder arbeitet auch in der IT im Volkswagen-Konzern.
Richtig.
Ja, wie kam das denn?
Mein Bruder hat bei Audi angefangen, als Trainee war dann im Komplexitätsmanagement der Baureihe unterwegs. Und dann war irgendwann mal die Idee eher so aus dem Spaß geboren, als ich in Wolfsburg war, dass wir gesagt haben, Mensch, wäre doch toll für die Kinder hier, den Onkel hier vor Ort zu haben. Mhm. Und so kam der Kontakt erstmal her aus diesem Spaß mit Augenzwinkern, dass er hochgewechselt ist in die Datenorganisation von Sven Lorenz und sich mittlerweile ja ins Büro von Hauke Stars empfohlen hat und dort eben auch mit ihr die Geschicke des Konzerns beeinflusst. Und zu der Zeit bin ich jetzt wieder bei Audi. Also wir haben beide mal die Rollen gewechselt, was tatsächlich ganz interessant ist. Man verwechselt uns auch gerne. Also Kollegen in Wolfsburg sprechen ihn gerne oft noch mit Michael an. Hier bei Audi dreht sich es aber um. Also von daher der familiäre Name oder auch die Ähnlichkeit lässt da nicht ganz aus.
Ja, spannend. Dann gibt es wahrscheinlich aber auch mal so den einen oder anderen Joke, den man sich mal anhören darf. Oder zumindest kann ich mir vorstellen, da gibt es doch bestimmt aber auch so brüderlichen Wettstreit manchmal, oder?
Natürlich, da wäre ich jetzt, glaube ich, niemand würde mir das glauben, wenn ich das nicht sagen würde, dass dann auch aus dem Konzern mal so der mahnende Finger kommt und sagt, Audi, Zeit, dass du dich mal wieder ein bisschen anstrengst, wo ich dann auch sage, komm mal erst wieder zurück in die Operative, lieber Bruder, dann wirst du merken, dass manche Probleme, die aus 10.000 Meter Höhe ganz einfach wirken, im Operativen einfach gar nicht so einfach umzusetzen sind. Aber das alles mit, wir bewahren uns da natürlich die gewisse Neckereien, wie die man unter Brüder hat, das ist nicht von der Hand zu weisen, klar.
Super. Haben wir dann sozusagen das Gespräch ja nicht on a high note, on a high note war alles, aber on a funny note nochmal beendet. Michael, wir müssen sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Es war uns eine ganz große Freude. Ich habe es anfangs gesagt, wir sind uns in den letzten Jahren mehrfach über den Weg gelaufen. Hoffe, dass wir das auch in den nächsten Jahren noch mehrfach tun. Deswegen ist es ja immer spannend, das mitzuerleben. Du erlebst auf der einen Seite mit, wie wir uns als Medium weiterentwickeln. Du weißt ja selbst auch, dass wir ja auch immer sozusagen dein Wort schätzen und deine Meinung schätzen, um uns da weiterzuentwickeln. Und genauso beobachten wir ja auch mit sozusagen in die Richtung, in die du gehst. Das ist für uns auch immer spannend mitzuerleben. Insofern danke dir, dass du da heute nochmal den Status quo sozusagen, wo du gerade stehst, nochmal mit uns geteilt hast und sicherlich ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte ja auch mitzubringen hast.
Ja, vielen Dank euch beide. Danke Pascal, danke Yannick für die Einladung und vielen Dank fürs Gespräch. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Freue mich drauf.
Auf jeden Fall. Danke dir, Michael. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Nagel Tiedemann. Ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.